Der Bote im Ohr. Unser Podcast für Großborsten. Seine Leidenschaft ist die Kunst. Anaísio Gatges betreibt seine Kunstgalerie im Ankunftsterminal des Hamburger Flughafens, fast genau gegenüber dem Welcome Center. Der gebürtige Brasilianer wuchs am Amazonas auf. Heute lebt er nach einem abenteuerlichen Lebensweg in Großborstel. Darüber hat er ein Buch geschrieben. Die Biografie eines mutigen Optimisten. No Risk, No Chance heißt sie. Und Uwe Schröder hat sich für den Boten im Ohr mit Anaísio Gatges auf die Reise gemacht. Vom Amazonas nach Großborstel.
Wir sind hier in der schönen Galerie von Anaísio Gatges. Habe ich das richtig ausgesprochen,
Herr Gatges?
Gatges?
Gatges, genau.
Gatges?
Genau.
Das ist Portugiesisch?
Genau, Brasilianisch.
Brasilianisch,
genau.
Also ein brasilianisch eingefärbtes Portugiesisch.
Genau,
oder?
Also unser Portugiesisch in Brasilien unterscheidet sich von Portugiesisch, von Portugal. Ich habe immer so einen Vergleich zwischen Deutsch aus Deutschland, Hochdeutsch und Österreichische. Also ja. Ist gleiche Sprache, aber man spricht anders. Also
man spricht natürlich anders.
Man akzentuiert anders. Und in Portugal, ich weiß nicht, wie man Gatges sagt, aber in Brasilien ist Gatges.
Also wir sind in dieser wunderschönen Galerie hier im Flughafengebäude beim Terminal 2, gerade an der Grenze, ne? Gegenüber von der Ankunft, ungefähr beim Edeka. Dort kann man Kunstwerke kaufen und das, was mich hier besonders interessiert, ist, wie es dazu gekommen ist. Anaísio hat seine ersten Lebensjahre im Urwald verbracht, in Brasilien, im Norden von Brasilien, und das würde mich interessieren, wie dieser Weg ist. Und wir beschreiben jetzt in diesem kurzen Podcast Ihren ganzen Lebensweg. Sie sind 45 Jahre alt, das darf ich verraten. Und mit diesen 45 Jahren haben Sie soeben eine Biografie veröffentlicht, die man auch käuflich erwerben kann im Buchhandel oder bei Ihnen hier in der Galerie. Und wie fing das an? Wie sind Sie in den Urwald gekommen?
Also erstmal, ich möchte mich bei Ihnen bedanken für diese Möglichkeit, hier bei diesem Podcast teilzunehmen. Das ist wirklich eine schöne Idee. Und erstmal vielen Dank für diese Einladung. Und wie fing das an? Das ist eine gute Frage. Also dafür kenne ich nicht. Also ich bin in Nordbrasilien geboren im Jahre 75. Und als ich 10 Monate alt war, hat meine Eltern sich entschieden, nach Amazonas umzuziehen. Da lebte schon bereits mein Onkel, also der Bruder meines Vaters, hat dort ein großes Grundstück bekommen von der Regierung. Die Regierung Brasiliens damals, damals war noch eine Militärdiktatur. Und die wollte die Urwald ein bisschen besiedeln und ein bisschen vor den Amerikanern ein bisschen schützen. Deswegen haben sie da einfach Leute reingetan und hat gesagt, versuch mal hier das Beste draus zu machen. Und mein Onkel hat wirklich das Beste draus gemacht, hat wirklich eine Riesengrundstück und hat gesagt, Mensch, willst du nicht hier vorbeikommen und mir helfen? Und mein Vater hat sich dann entschlossen, nach Amazonas umziehen. Und so fing das diese Abenteuer an. Und ich war damals 10 Monate alt.
Ich habe in Ihrem Buch gestöbert. Also ich habe es noch nicht ganz durchgelesen, muss ich gestehen. Ich habe also noch einen guten Teil vor mir, also werde das abends lesen. Darin habe ich gesehen, dass die Gebäude natürlich gar nicht so waren wie die Gebäude hier in Deutschland. Es war so, wenn ich es verraten darf, dass die Dächer nicht ganz dicht waren.
Ja, ich glaube, das können Sie selber besser als ich beschreiben, weil man kann sich das nicht vorstellen. Das war eine improvisierte Hütte, war das. Also wirklich quadratmetermäßig wahrscheinlich das war um die 30. Und wir haben so wirklich bei Sonnenschein schien die Sonne, bei Regen regnet rein. Wir mussten immer ein bisschen rücken, ich weiß nicht, wie man das
Schindeln
nennt. Genau, muss man das rücken. Aber das war eigentlich für mich damals ein schönes Leben. Also das ist... Ich bin froh, dass ich das alles erlebt habe, weil nur dann hat man so viel zu erzählen.
Nun, das war eine Farm. Was wurde dort angebaut?
Also wir haben in unserer Plantage, wir haben Kakao und Zuckerrohr. Das war unsere Hauptplantage.
Hatten Sie auch Tiere?
Ja, wir haben alles, was Sie sich vorstellen können. Wir haben Hühner, wir haben Schwein, wir haben Stiere, wir haben Kühe, wir haben einen Papagei als Haustier und mein Vater ist fast jeden Tag Jagd gegangen und entsprechend haben wir immer Wild gegessen. Also mindestens ein oder zweimal die Woche haben wir Wild gegessen.
Wurde dieses Land den Ureinwohnern, die dort schon immer gelebt haben, weggenommen von der
Regierung? Nein, also die Ureinwohner, die waren nicht weit weg von uns, also ungefähr so 15 Kilometer. Das war, müssen Sie sich vorstellen, es gibt die Transamazonica, die ganz bekannte sozusagen Urwaldstraße. Die ist zigtausend Kilometer lang und von dieser Transamazonica ging es ein schmaler Weg durch den Urwald und dieser Weg war 15 Kilometer lang. Der Grundstück meiner Onkel war der erste, auf der, wenn man reinkam, auf der linken Seite und 15 Kilometer am Ende, da war eine Reservoir, ich weiß nicht, wie man sagt, wo die Indigenen gewohnt haben. Und da haben sie immer gewohnt, aber die wurden nicht berührt. Also, aber wir wohnt wirklich nah dran.
Hatten Sie Kontakt mit denen?
Nein, nie. Also die haben keinen Kontakt mit Weißen. Also das ist.
Aber Sie hatten mit den Kontakt mit den Lebewesen, die dort Ureinwohner sind.
Da war man gezwungen. Ne? Also.
Ja, was waren das?
Also ich hatte fast täglich Kontakt mit Skorpionen, habe ich fast jeden Tag gesehen, mit Krabs, mit Spinnen, also gefährliche Spinnen und Schlange. Und Schlange habe ich da eine schlechte Erfahrung gemacht, weil bis heute habe ich leider noch eine Phobie und Ängste vor Schlangen, weil ich hatte eine wirklich angepackt. Und zum Glück, also sie lag in einem Loch und anscheinend hat sie sich da nur gesonnt. Ich hatte sie angepackt und ich dachte, das wäre irgendwer so ein Stück Stoff. Das war bunt, das war wunderschön. Ich war klein damals und ich hatte einfach meine Hand in dieses Loch reingesteckt. Und als ich merkte, dass das Ding sich bewegt haben, habe ich meine Hand sofort rausgeholt, geschrien. Mein Vater kam raus und wusste sofort, worum es ging, hat sofort auf diese Schlange geschossen. Und auf einmal zieht er diese Schlange damit einen Stock raus. Das war ein 2 Meter giftige Schlange. Also solche Erfahrungen hätte ich mir gespart, aber das war im täglich nicht zu vermeiden.
Sie haben relativ früh angefangen zu verkaufen. Was haben Sie verkauft?
Also meine allererste Job, ich glaube, ich hatte mit 5 gehabt. Das war mein erster Job, den ich in Erinnerung habe. Kann sein, dass einen davor gab es, aber meine allererste, das war so, wir haben damals schon in São Paulo gelebt. Wir haben eine Zeit lang in Amazonas gelebt. Dann hat mein Vater sich entschlossen, nach São Paulo umzuziehen. Und als wir in São Paulo ankamen, ich hatte mich da ein bisschen gelangweilt, weil das war eine große Stadt, das war anders in Amazon, das war nicht mehr diese Ruhe, die wir da hatten. Und mein Cousin hat Fußball gespielt, ich komme aus Brasilien, jeder denkt, wenn man aus Brasilien kommt, man muss tanzen oder Fußball spielen, ich kann weder eine noch die andere, muss ich mich konzentriert auf, sagte ich, dachte, vielleicht das kann ich besser und ich könnte mich immer gut verkaufen. Dann mit 5 habe ich beobachtet, wie ein Nachbar gegenüber hat er angefangen, seine Grundstück zu
renovieren.
Und ich hatte gesehen, ich hatte, Mensch, vielleicht braucht er Hilfe. Dann bin ich rübergegangen, hatte gesagt, wenn Sie mir und mein großer Bruder, mein Bruder ist 3 Jahre älter als ich, der war damals 8, wenn Sie uns bezahlen, dann machen wir das für Sie. Können Sie sich entspannen. Er meint, das machen wir. Er hat 2 Dobermänner, bei dieser Dobermann habe ich tierisch Angst, weil das war Schutz für dieses Haus. Aber nur, wenn Sie diese beiden Dobermänner erstmal sperren. Ich meine, nee, keine Sorge, das mache ich. Und dann hat er erstmal die Hunde gesperrt, haben wir den ganzen Nachmittag da diese Ziegel von A nach B rangiert. Wie gesagt, ich war 5, aber das war mein allererstes verdientes Geld.
Aber es war schwere Arbeit für einen 5-jährigen Ziegelschleppen.
Ich hatte Arbeit nie als schwer empfunden, nie. Egal, was ich in meinem Leben gemacht habe. Und ich hatte wirklich sehr viele Jobs in meinem Leben, also wirklich sehr viele. Aber ich hatte immer Spaß daran, weil für mich war eine Magie mit seiner eigenen, entweder mit seinen Ideen oder mit seiner körperlichen Kraft, Geld zu verdienen. Ich fand das immer faszinierend, Geld zu verdienen.
Aber Sie haben dann auch andere Dinge verkauft.
Ja, also meine Verkauf, wirklich Verkauf, das war das erste Mal, wo ich so im Vertrieb war. Das war mit einem Mobilkaufhaus sozusagen. Ich bin durch unser Viertel mit meinem Chef damals, das war Mauro, hieß er, hat so ein T2 Auto gehabt, so eine VW T2, ich glaube, das ist ein Begriff für viele Leute. Und da haben wir so Haushaltsware an der Tür verkauft.
Also, Bürsten und sowas.
Genau, also am Viertel, Peripherie und Mauro war der Fahrrad. Er hat alles selbst gemacht, bis er eines Tages mir dieses Angebot gemacht hat. Mensch, du sitzt dahinter und du verkaufst und ich fahre.
Und wie alt waren Sie da?
Ich glaube, ich war damals, 10 oder 11, also um die Dreh. Und das hat mir unheimlich Spaß. Wir sind mit offener Tür gefahren, also weil ein T2, man kann komplett die Tür aufmachen, Wind. Und dann fast so 5 Meter mussten wir anhalten und Topfen, Badewanne und alles haben wir da verkauft. Das hat riesig Spaß gemacht. Mhm. Das war ein Traum. Also,
später, darf ich verraten, sind Sie zur Schauspielschule gegangen. Warum das?
Es ist alles eine lange Geschichte, weil diese Schauspielerschule fing nur damit an. Also zuerst fing mein Interesse für die Schauspielerei, weil ich sehr viel Fernsehen geguckt habe. Also ich hatte die Telenovelas in Brasilien und Mexiko sind bekannt für die Telenovelas. Da verkauft die Regierung sozusagen ein schönes Welt für die Bevölkerung, für die armen Leute. Man guckt abends einen schönen Telenovel und man träumt, dass man in dieses Leben hinein versetzt wird und dann vergisst man ein bisschen seine Misere. Und ich habe immer Telenovelas geschaut und wie gesagt, in Brasilien, wenn man aus der Armut rauskommen will, muss man entweder Fußball werden, Model oder Schauspieler. Und ich hatte gesagt, die beide fällt aus, ich will Schauspieler werden. Das war immer in meinem Kopf. Und der Zufall wollte so sein, dass ich irgendwann war ich dann selbstständig als Schokoladeverkäufer. Und da war ich wirklich erfolgreich. Mit 12 habe ich viel Geld verdient. Und da habe ich eine Schauspielerschule kennengelernt. Er hat seinen Job verloren, um seine Theaterschule zu finanzieren. Er ist sehr kurzfristig auf der Straße gegangen, Schokolade verkauft, um seine Theaterschule zu bezahlen. Und mit ihm habe ich mich gut verstanden. Und ich hatte ihn bewundert, weil er sah gut aus. Er war sehr eloquent und hat mir erzählt, dass er in dieser Theaterschule war und er wollte professionell Schauspieler werden. Ich dachte, das will ich auch, habe ich in meinen Kopf reingesetzt. Und dann irgendwann, als ich 14, 15 war, war mir in dieser Geschichte mit Schokolade auf die Straße langsam peinlich, weil wenn ich jemanden kennengelernt habe, ich wollte Mädels kennenlernen, hat immer gefragt, was machst du? Schokoladeverkäufer auf die Straße, kam nicht gut an. Ich habe gesagt, ich muss mein Leben verändern. Dann habe ich im Kopf gesetzt, ich habe gesagt, ich will jetzt Office Boy werden. Office Boy war da die Beruf für die jungen Menschen, also jugendlich so zwischen 15, 16, 17. Ich habe gesagt, das will ich werden, weil das war ein Job, ein Büro. Da hat man sich gut gekleidet und man konnte wirklich mit Stolz sagen, ich bin Office Boy. Jeder war stolz daraus. Und ich hatte gesagt, das will ich. Aber nun stellt sich die Frage, wie kriege ich das hin? Weil ich hatte keine Schule besucht. Ich war bis da Analphabet sozusagen.
Warum haben Sie keine Schule besucht?
Also die Schule, ich wurde eingeschult, als wir das erste Mal in São Paulo von Amazonas in São Paulo gelebt haben. Ich hatte 10 Monate lang war ich zur Schule. Dann entschied sich mein Vater, weil er seinen Job in São Paulo verloren hat. Er meinte, Mensch, hier haben wir keine Zukunft mehr, lass uns wieder nach Amazonas zurückgehen. Und da war ich gerade 10 Monate in der Schule. Der hat mich aus der Schule rausgenommen. Und dann sind wir wieder zu meinem Onkel in Amazonasgebiet gegangen und die nächste Schule war 100 Kilometer entfernt. Und da war die Schule beendet. Also das 10 Monate in meinem Leben war das, was ich in Brasilien mir sozusagen als Schule verschreiben kann.
Aber Sie mussten ja rechnen können, wenn Sie verkaufen, dann müssen Sie ja richtig Geld
rausgeben. Das könnte ich immer gut rechnen, das war mein Glück. Also mit 4 schon konnte ich wirklich sehr gut rechnen und man sagt immer, für einen guten Verkäufer, das A und O ist rechnen und das war wirklich, was ich immer konnte und nach wie vor kann ich das sehr gut. Und dann, wie gesagt, stand da bei diesem Vorstellungsgespräch, Horse hieß diejenige, die mich eingestellt haben. Das war witzigerweise, das war eine Weberei, die nicht weit entfernt war von unser Haus. Und das waren 2 Deutsche. Also die haben diese Weberei von deren Eltern geerbt. Und diese Deutsche, das war die erste Deutsche, die ich in meinem Leben gesehen habe. Ich habe zuvor.
Moment nochmal, das ist in Nordbrasilien.
Nee, das ist in São Paulo.
Wieder São Paulo.
Genau, das ist in São Paulo, diese Büro, wo ich als Office Boy gearbeitet habe. Und als ich da vor diesem Vorstellungsgespräch stand, fragt mir diese Sekretärin, was haben Sie bis jetzt gemacht? Ich habe gesagt, ich habe selbstständig bis jetzt in meinem Leben gearbeitet. Haben Sie einen Schulcard? Ja, ich habe alles. Dann schreiben Sie hier, dass Sie alles haben und Sie werden eingestellt. Dann wurde ich eingestellt als Office Boy. Aber ich glaube, nicht mal 2 Wochen später merkt sie, dass ich da Schwierigkeit mit Lesen und Schreiben. Sie meinen, Moment mal, irgendwas stimmt mit dir nicht. Und dann habe ich wirklich tacheles gesprochen und gesagt, ich kann weder schreiben noch lesen, aber ich kann viele andere Sachen gut. Und sie fand das gut, diese Art und Weise. Wir behalten dich, aber dann wir beschäftigen jetzt mit anderen Sachen. Du erledigst Sachen für uns, die mit Persönlichkeit zu tun haben. Du gehst zur Bank, du sprichst mit uns, du bringst schneller Brot und dies und das. Und da habe ich ein Jahr lang gearbeitet in diesem Büro und wurde dann gefeuert, weil ich zum Militärdienst gehen muss. In Brasilien muss man mit 17-Jährigen zum Militärdienst, wird man einberufen. Und wenn die Firma das versäumt, ein Mitarbeiter, bevor er 17 wird, bevor er bei der Armee einberufen wird, wenn die Firma das versäumt, dann muss sie eine Abfindung bezahlen. Und das ist bei mir passiert. Die haben mir eine dicke Abfindung bezahlt. Und dann kam mir in die Erinnerung diese Freunde, die ich auf der Straße kennengelernt habe, die Schauspiel studiert haben. Ich hatte gesagt, jetzt mit dieser Menge Geld will ich nicht mehr selbstständig werden, ich werde jetzt Schauspieler. Und dann bin ich zu dieser Theaterschule hingegangen, hat gesagt, was kostet hier einen Monat? Und dann, die haben mir einen Betrag genannt. Ich hatte gesagt, ich bezahle ihn ein Jahr im Voraus. Die Idee dahinter war folgendes: A, ich könnte eine Rabatte bekommen und B, ich hätte kein Problem ein Jahr lang, weil wenn ich das Geld behalten würde, hätte meine Eltern wahrscheinlich Geld benötigen, hätte ich meine Eltern Geld gegeben oder ich hätte das Geld ausgegeben und dann wäre ich in dieser Theaterschule nicht so lang gewesen. Ich hatte ein Jahr im Voraus bezahlt und so fing meine Theaterschule in Brasilien an.
Und dann?
Und dann habe ich da, dieses ein Jahr ging es schnell, wie ich mir nicht erträumen könnte, aber das war eine harte Zeit. Also für mich, ich glaube, arm zu werden in Brasilien war für mich nicht das Schlimmste. Schlimme war, als ich dann konfrontiert war, was heißt arm zu sein und was heißt reich zu sein, weil da habe ich Reichtum kennengelernt. Alle meine Schule ohne Ausnahmen waren reiche, aber richtig reich, die man sich nicht vorstellen kann. Die meisten sind mit Chauffeur in die Schule gebracht worden, die meisten kamen direkt aus der privaten Schule in diese Theaterschule. Das war die bekannteste Theaterschule Brasiliens. Macunaíma hieß die. Bis heute gibt es dort diese Schule. Und ich bin da nur gelandet wegen dieser Zufall auf der Straße, die ich jemand da kennengelernt, weil sonst wahrscheinlich hätte ich diese Theaterschule niemals in meinem Leben entdeckt. Mhm. Aber ich hatte mir gesagt, wenn dann Macunaíma, das ist da, wo ich, weil ich wollte unbedingt, ich wollte bekannt werden, ich wollte ein bekannter Schauspieler in Brasilien werden. Und wie gesagt, nach einem Jahr habe ich schnell verstanden, dass es war nicht einfach, morgens in dieser Glamour-Welt zu leben mit diesen tollen Menschen und dann abends zurück in die Peripherie, häufig ohne das Geld für den Busfahrt. Also ich musste eine U-Bahn, zwei Busse muss ich hinausnehmen. Und in Brasilien gibt es keine Fahrkarte, wo sie einmal im Monat kauft und dann können sie überall hinfahren. Nein, jedes Mal, wo man in eine U-Bahn oder in einen Bus reinsteigen, muss man bezahlen. Und häufig habe ich das Geld nicht gehabt und das war ein Konflikt für mich, das war eine schlimme Zeit. Dieser Glaube, ich werde hier aus dieser Misere rauskommen und es gibt nur eine Möglichkeit, dran zu glauben, dass es eine Lösung gibt und zwar Schauspieler zu werden, bekannt zu werden. Und nach knapp zwei Jahren habe ich angefangen, wirklich Geld zu verdienen, auch mit der Schauspielerei. Ich hatte eine Agentur in São Paulo gefunden und die hat mich dann vermittelt für Werbespots, für kleine Statistikjobs und so weiter. Und dann irgendwann habe ich gedacht, Mensch, es geht noch mehr. Und dann habe ich angefangen, andere Menschen kennenzulernen aus diesem Milieu, aus diesem reichen Milieu, die in Europa jedes Jahr ein- bis zweimal waren. Und die haben mir vieles über Europa erzählt. Und ich habe gesagt, da will ich hin. Ich glaube, das ist noch besser als hier. Und dann war mein Plan, ich hatte gesagt, ich will nach Paris, weil in Paris hieß es, da sind die beste Theaterschule der Welt. Ich hatte gesagt, da will ich hin. Und fast alles, was ich in meinen Kopf bis jetzt gesetzt habe, habe ich geschafft. Und damals habe ich gesagt, ich will nach Paris. Und dann habe ich einen super Job in Brasilien in Vermittlung bekommen. Das war ein Job in einem, wie sagt man schon, in einem Vergnügungspark. Ich sollte dort eine Vampir spielen, 30 Tage lang. Gekauft.
Wo sind Sie gelandet?
In Brüssel. Also
in Brüssel?
In Brüssel. Also mein Ziel war Paris. Ich wollte unbedingt, am liebsten hätte ich von São Paulo in ein Flugzeug in São Paulo eingestiegen und in Paris ausgestiegen. Aber meine Reiseagentur damals hat gesagt, pass auf, ich würde dir empfehlen, kauf dir ein Ticket nach Brüssel. Brüssel ist nicht weit weg von Paris, das ist ungefähr mit dem Zug 2 Stunden. Ich wusste nicht mal, wo Brüssel war. Also ich hatte nie von dieses, nicht mal Belgien wusste ich, dass es existiert. Derjenige meinte, du fliegst nach Brüssel, wir haben eine gute Verbindung. Jeden Tag in Brasilien um 23 Uhr gibt es einen Flug und du kommst dort an morgens in Brüssel. Und dann bleibst du da 2 Tage und dann fährst du mit dem Zug oder mit dem Bus und dann kommst du in Paris an. Und so habe ich gemacht. Ich hatte ein Ticket dann nach Brüssel gekauft. Mein erstes Besuch in einem Flughafen, ich war noch nie zuvor in meinem Leben in einem Flughafen. Auf einmal stand ich da am 24. Dezember 1994 um 23 Uhr in diesem Flughafen. Flughafen São Paulo, internationaler Flughafen. Ein Start, ein Riesending. Da war ich schon begeistert von dieser Ort. Und bis heute bin ich mit Flughäfen angetan. Also Flughäfen hatten für mich was Magisches. Und an diesem Abend wusste ich, hier beginnt ein neues Leben. Und das war wirklich so. Und dann am 24. bin ich geflogen. Am 25. Dezember bin ich in Brüssel gelandet. Und das war wirklich eine andere Welt. Das war wirklich, die Architektur war anders, das Wetter war anders. Und da habe ich das erste Mal Schnee in meinem Leben gesehen. Das war ein tolles Gefühl.
Was haben Sie in Brüssel gemacht?
Lass uns nochmal zurück zum Flughafen. Ich kam da an mit ein bisschen Geld, nicht viel, also mit französischer Franc habe ich damals, also damals noch, wir sprechen vom Jahr 94, damals hat jedes Land noch seine eigene Währung und ich habe mich in Brasilien mit französischer Franc eingedeckt. Das war umgerechnet so um die 900 Euro habe ich damals. Als ich ausstieg vom Flugzeugen, wusste ich nicht, wohin ich gehen sollte, aber ich hatte einfach die Horde verfolgt. Ich wusste, wo die Leute, ich hatte die Leute beobachtet, dass sie alle in eine Richtung gingen, habe ich gedacht, da gehe ich hin. Ich muss meinen Koffer irgendwo abholen, aber ich wusste nicht, wo. Aber eine Sache wusste ich aus St. Paul, Exchange, das war so eine Wechselstube. Das wusste ich, es gab ein Symbol, das wusste ich. Ich hatte gesagt, Moment, wir sind hier in Belgien, ich muss erstmal ein bisschen, das Geld von diesem Land hier muss ich ein bisschen haben, damit ich hier 2-3 Tage bleibe. Gehe ich direkt auf diese Stube zu, vor mir eine lange Schlange und dann stehe vor mir, direkt vor mir, ein blonder, lockiger Mann, 1,90 Meter hoch. Und ich hatte ihn in seine Schulter geklopft und er sagte, können Sie mir helfen, können Sie hier für mich übersetzen? Er meinte, ja, natürlich kann ich das machen. Für mich war selbstverständlich, dass er ein Brasilianer sein sollte, weil 19 Jahre meines Lebens habe ich nur Brasilianer in meinem Leben gesehen. Aber ich war in Belgien, hätte sein können, dass ein Deutscher oder ein Schwede oder weiß ich. Aber nein, das war ein Brasilianer, die gerade aus Rom nach Belgien kam, weil seine Freundin in Belgien lebte. Und er sagt, ja, mache ich gerne für dich, aber sprichst du keine Sprache? Ich sagte, nein. Er meint, was machst du denn hier? Und dann haben wir uns ein bisschen unterhalten. Er hat mein Geld gewechselt und so weiter. Er meint, pass auf, wir bringen dich in der Innenstadt, weil das bisschen Geld, was du hast, wenn du in einem Hotel hier bleibst, dann bist du innerhalb von 3-4 Tagen pleite. Wenn meine Freundin hier gleich kommt, dann bringen wir dich in eine Jugendherberge. Ich hatte gesagt, das ist nett, vielen Dank. Und so wurde gemacht, er hat mich in eine Jugendherberge gebracht. 25. Dezember, tote Hose, keine Menschen in diese Jugendherberge. Also kamen wir da an, das war nur Olivier, der Rezeptionist. Und dann hat dieser Brasilianer Übersetzung gemacht, hat erzählt, der junge Mann braucht hier ein Zimmer, aber bitte das günstigste, was es gibt. Er hat nicht so viel Geld. Und Olivier hat ich glaube, 10-Bett-Zimmer für mich arrangiert. Und ich habe mich verabschiedet von dieser Brasilianer, mich 1000-mal bedankt. Und dann ist er weg, hat mich viel Glück gewünscht. Und ab diesem Moment, dann war ich wirklich alleine auf meinen beiden Beinen. Und dann hat Olivier mich in einen hinteren Hof gebracht. Da war ein großer Raum. Da lebte mal Van Gogh in dieser Raum. Das war seine ehemalige Atelier. Deswegen heißt diese Jugendherberge in Brüssel Centre Vincent Van Gogh. Weil er hat da knapp 2 Jahre gelebt. Und genau in seinem Atelier war ein großer Raum, wo sie dann ein 10-Bett-Zimmer daraus gemacht. Wir kamen da rein, das war, ich glaube, 4 oder 5 Chinesen waren da rein, also alle verschlafen. Da war eine schlechte Luft in diese Zimmer. Ich hatte gedacht, so habe ich mir Europa nicht vorgestellt. Aber dann kam ich erstmal da rein, habe ich 3-4 Hose angezogen, 4-5 Pullover, weil das, was ich aus Brasilien mitgebracht habe, war überhaupt nicht für den europäischen Winter geeignet. Und dann habe ich gesagt, ich muss erstmal hier raus. Ich muss erstmal meine neue Heimat hier ein bisschen erkunden. Dann bin ich ein bisschen durch Brüssel gelaufen. 3-4 Stunden später bin ich dann in diese Jugendherberge wieder zurückgekommen. Ich habe Portugiesisch gehört. Da waren 2 Brasilianer, die haben sich unterhalten. Und dann habe ich mich vorgestellt und stellte sich heraus, das waren 2 Brasilianer, die dort gearbeitet haben. Und einer hieß Eduardo und der andere Lauir. Eduardo hat in der Rezeption gearbeitet und Lauir hat in der Buffet vom Frühstück gearbeitet. Bis heute habe ich Kontakt mit diesen beiden. Also das sind 27 Jahre, aber bis heute sind wir noch befreundet. Wir sehen uns alle 2-3 Jahre noch. Lauir wohnt nach wie vor in Belgien und Eduardo wohnt inzwischen bei Paris, also in Frankreich. Und bei diesem Gespräch am ersten Tag fragt einer dieser Brasilianer, was machst du hier? Dann habe ich ein bisschen erklärt, mein Mensch, willst du nicht hier bei uns arbeiten? Also ich fliege in 2 Tage zurück nach Brasilien und du kannst meinen Job haben, wenn du möchtest. Ich hatte erstmal abgelehnt, ich hatte nein, ich will nach Paris, das war mein Ziel. Und dann er meinte, überlegst dir, wenn du möchtest, kannst du erstmal hier vielleicht ein paar Monate und erstmal ein bisschen Französisch lernen, ein bisschen Geld verdienen, dann kannst du nach Paris fliegen. Nein, ich will nach Paris. Und dann habe ich mein Zimmer mich hingelegt. Nächsten Morgen habe ich gefrühstückt und dann bin ich zum Bahnhof gegangen, hat gesagt, heute kaufe ich mein Ticket, ich will nach Paris. Und im Bahnhof angekommen, habe ich dann eine halbe Stunde auf meine, das war eine lange Schlange, habe ich eine halbe Stunde gewartet. Als ich kurz davor war, habe ich gedacht, weißt du was, ich glaube, ich nehme dieses Angebot an, wer weiß, was auf mich in Paris wartet. Und dann bin ich sofort zurück in diese Unterberg gegangen, hat gesagt, meinst du das wirklich im Ernst, kann ich deinen Job haben? Ich meine, klar kannst du haben, ich bin übermorgen weg, ich kann dir noch ein bisschen zeigen. Und du kriegst meinen Job, und zwar, du kriegst ein bisschen Geld, du kriegst ein eigenes Zimmer, du kriegst Essen und Wäschen, gewaschen, und du hast hier ein tolles Leben, du musst nur 2 Wochen pro Monat arbeiten, und zwar 2 Stunden pro Tag. Ich hatte gesagt, ich mache das. Und dann habe ich diesen Job angenommen, und da bin ich ungefähr 2 Jahre geblieben. So fing meine Geschichte in Europa an.
Sind Sie dann noch nach Paris gekommen?
Ich bin nach Paris gekommen, dann nach 6 Monaten, um nur zu schauen, wie Paris war. Aber 6 Monate lang war ich in Belgien, habe ich da wirklich, ich habe genossen diese Zeit, weil das war alles neu für mich, alles neu. Ich hatte keinen Hunger mehr. In Brasilien muss ich immer kämpfen, dass ich da irgendwas zum Essen habe. Und in Belgien war wunderschön, das war ein tolles Leben. Ich hatte so tolle Menschen da kennengelernt, das war einfach wunderbar. Und dann habe ich Heimweh gehabt nach 6 Monaten. Aber Heimweh, die ich niemals in meinem Leben empfunden habe, weil ich hatte sowas nicht. Und dann nach 6 Monaten fing ich an, wirklich nur an meine Eltern zu denken, an Brasilien. Alles, was ich gesehen habe, hat mich an Brasilien erinnert. Und ich dachte, ich muss zurück. Ich muss zurück. Ich muss sehen, wie es ist. Ich muss zurück. Und dann habe ich mich entschlossen, nach Brasilien zurückzugehen. Und alle hat gedacht, du bist verrückt. Mach das nicht. Ich hatte gesagt, nein, ich will zurück. Und das ist abgeschlossen. Aber bevor ich zurückfliege nach Brasilien, werde ich erstmal diese Stadt kennenlernen, die ich eigentlich hierher gekommen bin, deshalb. Und dann bin ich nach Paris gefahren mit einem Bus. Und ich glaube, ich war da 2-3 Tage in Paris, hat alles gesehen. Und das Witzige war, es war für mich wie ein Déjà-vu. Ich kannte jede Ecke in Paris. Das war so ein Gefühl, das war nichts neu. Das war ein Gefühl, dass ich, als ich das erste Mal die Eiffeltürme gesehen habe, von weit, nur die Spitze, habe ich mich gebücken. Ich wollte das nicht sehen. Ich wollte dieses Monument vor mir sehen. Dann habe ich immer so durch, mit meinem Stadtplan immer durch die Gasse gegangen, und auf einmal stand ich da und saß dieser Monument. Da habe ich Gänsehaut gekriegt, weil diese Eiffelturm wollte ich einmal in meinem Leben sehen. Und in diesem Moment habe ich gesagt, jetzt habe ich das. Jetzt kann ich zurück nach Brasilien. Ich habe eine erste Etappe sozusagen geschafft. Und dann bin ich nach Brasilien zurückgegangen, war da knapp 4 Monate, und dann habe ich keinen Anschluss mehr bekommen in Brasilien. Weder im Job, ich habe mich nicht mehr wohlgefühlt in Brasilien. Das war einfach dieser Wunsch, meine Eltern wiederzusehen. Ich habe meine Eltern gesehen, aber nach 2 Tagen hätte ich schon zurückfliegen können nach Brüssel. Aber dann habe ich kein Geld mehr gehabt. Und ich hatte noch Kontakt mit meinen Leuten in Brüssel, meine ehemalige Chefin vom Junterherberg, mit der Anne Brasilianer. Haben wir so ungefähr alle 4 Wochen kurz telefoniert, und die haben mir gesagt, pass auf, wenn du willst, du kannst jederzeit zu uns zurückkommen, du kriegst deinen Job zurück, solange wir keine für dich gewonnen haben. Und das war für mich eine gute und eine schlechte Sache gleichzeitig. Weil gute war, dass die Leute mich da so mit offenen Armen angenommen haben und hat gesagt, wir werden dir hier noch deinen Job noch sichern, wenn du zurückkommst. Und die schlechte Sache war, dass ich kein Geld habe, um zurückzugehen. Und das war ein Konflikt. Also. Und dann bin ich wirklich da, ich habe durchgedreht in Brasilien. Ich wusste nicht, was ich von meinem Leben machen könnte. Und das war 4 Monate. Und dann wollte der Zufall so haben, dass ich habe immer Zufälle. Also ich habe immer eine wie sagt man, ich laufe immer mit offenen Augen und versuche immer Chancen zu sehen und zu ergreifen. Und ich könnte nicht mehr in meine alte Beruf als Schauspieler. Ich hatte keinen Anschluss mehr bekommen. Dann habe ich da Jobs gemacht. Ich hatte überlegt, was könnte ich überhaupt noch machen. Und ich dachte, naja, ich habe ein bisschen Erfahrung in der Gastronomie in Brüssel gesammelt. Ich kann jetzt inzwischen relativ gut Französisch. Ich werde mich in eine französische Restaurant bewerben als Kellner. Habe ich gemacht. Habe ich einen Probearbeitstag bekommen in einer sehr schicken Restaurant in Sorbonne. So ein Sternrestaurant. Und ich sollte zeigen, dass ich wirklich das Zeugen hat, Kellner zu werden. Dann meinen Probearbeitstagen musste ich dann da eine Superstar aus unserer Fußballmannschaft servieren. Das war Rai. Rai war damals in der 90er der Superstar in Brasilien, hat in Paris Saint-Germain gespielt. Und mein Chef sagen, oder meine zukünftige Chef sagen, geh mal hin und du sollst dort ein Brötchen servieren. Und zwar mit einer Zange aus einem Löffel und einem Messer. in Brasilien die Volt bei solcher Historie die Volt schick sein, als in Paris sein könnte. Also die Volt immer ein noch höher sein. Und ich sollte da wirklich einfach dieser Mann, ich hätte auch mit dem Hand dieses Brötchen auf seinen Teller. Nein, ich sollte mit dieser Zange. Dann habe ich habe versucht. Ich habe diese Zange aus dieser Löffel und auf diese Gabel genommen. Und in dem Moment, wo ich diese Brötchen hatte, das Brot ist geflogen. Direkt auf seine Brust von diesem Superstar. Und er hat das aus Spaß genommen. Ihm war wirklich überhaupt nicht schlimm. Hat einfach die Flecke hier weggenommen. Mein Chef hat gesagt, zieh dich um und geh mal nach Hause. Das ist eine schreckliche Erfahrung für mich, weil da wäre die Chance gewesen, mein Geld für mein Ticket nach Europa zu verdienen. Aber dann nicht mal nach 3 Stunden war ich schon aus diesem Traum weg. Und dann habe ich gesagt, jetzt muss ich zusehen, wie ich hier weiterkomme. Ich glaube, eine Woche später, dann habe ich endlich einen Job gefunden in einem Hotel als Page. Und für mich, das war ein witziger Job, weil für mich das war, ob ich ein Schauspieler wäre, weil ich hatte so viele Jobs in Brasilien. Schauspieler, für mich, das war einfach ein Verkleider. Ich war verkleidete als Page. Stand vor einem Hotel, als die Gast kam, hat mir den Schlüssel von deren Auto gegeben. Ich sollte einfach das Auto in die Tiefgarage bringen. Häufig habe ich ja noch eine Tour gemacht mit diesem Auto. Ich war immer ein Autoliebhaber. Ich hatte keinen Führerschein damals gehabt. Keiner hat mich gefragt, ob ich einen Führerschein hatte. Ich hatte keins, aber ich konnte fahren. Und dann habe ich da knapp, ich glaube, vier Wochen gearbeitet. Und immer nach meinem Dienst bin ich dann zu Fuß zu meiner ehemaligen U-Bahn-Station, wo ich Schokolade früher verkauft habe. Aus Nostalgie. Ich wollte immer dahin fahren, ab und zu ehemalige Kollegen zu sehen. Und eines Tages bin ich dann auf meinem Weg, gehe ich in unsere sogenannte Deutsche Telekom vorbei. Telesp heißen die. Die staatliche Telefonzentrale in Brasilien. Und da gab es eine Kundestoppe vor der Tür. Machen Sie Ihre Anmeldung für Ihre Handys. Damals war in Europa, in Amerika gab es schon Handys, in Brasilien noch nicht. Und man könnte in einem Tombola da ein Handy gewinnen. Ich hatte da eine Formular ausgefüllt. Ich hatte gesagt, bezahl mal nichts, ich mache das. Mein Name, meine Adresse und so weiter. Ein paar Tage später habe ich einen Brief bekommen, ich hatte einen Handyvertrag bekommen. Aber damit könnte ich nichts anfangen, weil ein Handyvertrag hieß es, man muss ein Gerät kaufen, um diese Nummer dann sozusagen zu nutzen. Ich hatte kein Geld. Aber ich wusste, dass man mit diesem Vertrag Geld machen könnte, weil damals könnte man das handeln wie eine Aktien. Und ich hatte, ich hatte gesagt, ich habe was gewonnen. Aber in meinem Milieu, in meinem Kreis, kein Mensch konnte sich ein Handy leisten. Das war viel Geld. Und dann habe ich meiner Arbeitgeber da überall erzählt, ich habe ein Handy gewonnen. Und dann meine Personalchefin hat gesagt, Mensch, das ist ja toll, sowas hätte ich gerne. Willst du das verkaufen? Ich habe gesagt, ja, das will ich. Was willst du dafür? Ich habe gesagt, ein Ticket nach Brüssel. Sie meinen, das gebe ich dir. Das Handy damals wäre ungefähr das Dreifache gewesen, der Wert. Aber ich habe gesagt, ein Ticket nach Brüssel, kein Cent mehr, das reicht mir vollkommen. Sie hat gesagt, das machen wir. Und sie hat mir ein Ticket nach Brüssel gekauft. 2 Tage später war ich in Brüssel. Und seitdem nie wieder in Brasilien, also nur in Urlaub. Damals habe ich mir versprochen, jetzt, wenn ich irgendwann wieder schaffe, nach Europa Fuß zu fassen, ich komme nie wieder nach Brasilien.
Kommen wir mal von Brasilien, Brüssel nach Großborstel. Wie sind Sie denn auf die Idee gekommen, von Brüssel nach Großborstel zu kommen?
Also das war im Jahr 97. Ich bin nach Hamburg gekommen. Ich hatte damals meine Frau kennengelernt in Brüssel. Und Deutschland war nicht auf meine Karte. Also obwohl ich eine lange Zeit in Brüssel gelebt habe, war immer im Hintergrund, ich will nach Paris. Aber ich hatte mich häufig ablenken lassen. Ich war noch jung damals. Ich war ja 20, war ich damals. Und hatte ein schönes Leben in Brüssel, muss ich dazu sagen. Und ich dachte, Paris kommt noch. Und dann auf einmal war Hamburg dann auf die Karten. Ich sage, ich versuche mal. Aber ich war mir sicher, ich bleibe nicht lange in Hamburg. Ich dachte, ich komme hier und dann irgendwann gehe ich nach Paris. Und aber dann war so, als ich hier 97 ankam, Februar 97, habe ich eine große Herausforderung vor mir. Und zwar, ich sprach sprach nicht, und das war für mich sehr, sehr frustrierend, weil Französisch habe ich innerhalb von wirklich 6 Monaten könnte ich wirklich ganz normal mich unterhalten.
Ist vielleicht ähnlicher mit
sehr
den
ähnlich, Brasilien. Sehr ähnlich, sehr nah dran, ja. Beide Lateinisch und so weiter, und das hat mich unheimlich frustriert, und dann habe ich gesagt, ich bleibe hier solange ich diese Sprache nicht spreche, gehe ich nicht weg. Dann habe ich angefangen zu lernen, aber das hat so lange gedauert, können Sie sich nicht vorstellen.
Wie denn? In der Sprachschule?
Sprachschule habe ich keine Geduld, weil das war immer so, dass da waren Leute, die schlimmer als ich noch Deutsch sprachen, und das war für mich nicht das Milieu, wo ich dachte, hier kann ich lernen. Nein, im Gegenteil, weil das war immer so, Wir waren viel zu viel, ich glaube, ich war in zwei Sprachschulen hier in Hamburg, aber da waren viel zu viele Menschen, die viel weniger als ich lernen wollte. Also nee, ich lerne das direkt mit dem Mensch hier. Und das war einer der Gründe, warum ich nie mit Brasilianern mich zusammengetan habe in Hamburg. Ich kenne hier keine Brasilianer. Ich hatte gedacht, wenn ich hier schon bin, dann werde ich mit den Deutschen lernen. Und dann habe ich versucht. Aber ich glaube, nach 4 Jahren könnte ich nicht mal gut. Also das hat mich unheimlich frustriert. Und ich glaube, so nach ungefähr 6 Jahren ungefähr fing wirklich an, wo ich dachte, okay, jetzt verstehe ich diese Sprache, jetzt kann die Leute mich verstehen. Das war eine harte Nuße für mich. Und so fing es an. Und lange Zeit habe ich in Lockstedt gewohnt, bis meine Tochter dann geboren wurde. Sie ist 2014 geboren und wir wollten unbedingt in diesem Bereich bleiben, Eppendorf oder in Lockstedt bleiben. Dann haben wir in Eppendorf 2, 3 Wohnungen angeschaut und die letzte Wohnung, die wir uns angeschaut haben, derjenige, der uns seine Wohnung gezeigt hat, wollte nach Großbostel umziehen. Und er hat uns abgeraten, in Eppendorf zu leben. Er meint, Mensch, unter uns, ich ziehe hier raus, weil ich finde hier viel zu eng. Es ist, man hat hier, wenn man ein Auto hat, man kann nicht mal Parkenplatz hier finden. Ich ziehe jetzt nach Großbostel und ich kann euch nur empfehlen, das ist ein toller Stadtteil. Bis datum kannte ich Großbostel nicht, das war 2014. Und der war so nett, er hat uns wirklich überzeugt in diesem Abend, sondern ihr seht, mein Wohnen ist schön, aber ich würde euch nicht raten. Und so sind wir dann auf die Idee gekommen, in Großbostel einen Wohnen zu finden. Und dann haben wir auf einen Sonntag, meine Frau und ich, wir haben unsere Karre genommen mit ich glaube, meine Tochter war damals 2, 3 Monate alt. Wir sind dann durch Großbostel mit unserem Kinderwagen spazieren gegangen und dann sind wir durch unsere Anlage, wo wir wohnen. Und das war ein Sonntag, ich hatte meiner Frau gesagt, dieser wohnt dort. Das ist nicht ein Wort übertrieben, das war genau so gemeint. Ich habe gesagt, dieser wohnt dort. Das war ein Wohnen in einer Ecke ohne Nachbar, weder oben noch links, mit einem wunderschönen Balkon. Ich habe gesagt, dieser wohnt, das wäre mein Traumwohn hier. 2 Tage später haben wir ein Angebot bekommen für diese Wohnung. Das sind so Zufälle, das sind so viele Zufälle. Ich sage häufig Zufälle, aber ich glaube, das ist Visualisierung. Also wenn man etwas visualisieren kann, häufig passiert was. Und ich glaube, das ist eine Gabe, die ich seit Kindheit habe, diese Visualisierung. Also diese Galerie habe ich auch visualisiert. Hier stehe ich jetzt seit 6 Jahren. Das heißt, diese Visualisierung, das klingt sehr einfach. Es ist nicht einfach. Kostet unheimlich viel Vorstellungskraft, aber das kommt häufig vor, zumindest in meinem Leben.
Sie haben ja 2015, also wenig später, in Eppendorf eine Galerie gegründet, und zwar in der Kümmelstraße?
Nein, in der Marionesplatz im Keller.
Ja.
Das ist die Eppendorf-Landstraße 77.
Ach so, die Adresse ist in Eppendorfer Landstraße, aber ich kenne das nur von der Kümmelstraße, weil ich da häufiger im Bezirksamt bin.
Genau, stimmt.
Das ist ja da direkt, das ist die Ecke.
Genau.
Ich habe die Galerie auch mal gesehen, da mussten sie immer, das war im Foyer sozusagen, vor den Läden.
Ja.
Und dort haben sie Kunstwerke ausgestellt. Ich fand das sehr abenteuerlich.
Das war sehr abenteuerlich und Da komme ich nochmal wieder auf diese Visualisierung. Bei dieser Fläche kannte ich seit 8 Jahren. Ich bin häufig da nach Eppendorf gefahren und habe bei Butni eingekauft. Und ich saß diese Fläche vor mir und ich saß dort in Galerie. 8 Jahre davor. Und ich wusste, dass ich aus dieser Fläche was machen könnte. Und diese Fläche wurde nicht eingeplant für ein Geschäft. Also die haben das irgendwie, diese Fläche liegen gelassen, weil die Decke war zu niedrig. Die war nicht mal 2 Meter hoch. Die waren sehr niedrig, die haben keine Wände. Das war eine offene Fläche, Sie kennen die Fläche dort. Und als ich dann meine allerletzte Job als Angestellte verloren habe im Jahre Januar 2015, als ich meinen Job damals verloren habe, habe ich gesagt, jetzt will ich diese Fläche haben und daraus eine Galerie machen. Und dann habe ich den Verwalter gesucht, lange gesucht, und dann habe ich derjenige gefunden, der seine Hauptsitz ist in der Innenstadt in Ballindamm. Die haben viele Sachen, die sie, verwalten. Und dann habe ich derjenige gesagt, ich würde gerne diese Fläche anmieten. Können Sie mir das anmieten? Er meinte, was wollen Sie da draus machen? Weil es ist nur der Boden, den ich Ihnen anbieten kann. Ich hatte gesagt, das reicht mir. Ich meine, was wollen Sie dafür? Ich habe gesagt, ich will eine Kunstgalerie gründen. Er meinte, wie stellen Sie sich das vor? Weil da können Sie die Sache nicht liegen lassen. Ich hatte gesagt, mach nichts. Also ich baue meine Galerie morgens auf und abends baue ich die wieder ab. Der meinte, und wo werden Sie die Sache dann lagern? Ich hatte gesagt, das weiß ich noch nicht. Und er meinte, ja, das ist schwer, weil Sie brauchen einen Raum, wo Sie die Sache lagern. Aber da, so weit war ich noch nicht. Der meinte, pass auf, wir machen Folgendes. Ich miete Ihnen diese Fläche, 500 Euro im Monat. Und ich gebe Ihnen umsonst einen Raum, wo bis jetzt unser Putzraum ist. Das ist eine knapp 4 Quadratmeter und da können Sie Ihr Kunstwerk dann einlagern. Ich hatte gesagt, wunderbar. Dann haben wir den Vertrag unterschrieben und dann fing mein Abenteuer an. Dann habe ich bei eBay Kleinanzeige eine ehemalige Galerist aus Stade gefunden, die Holzsockel für Skulptur verkaufen wollte. Habe ich ihn kontaktiert, er hatte ungefähr 20 Sockel, die er zu verkauft haben, habe ich ihn angerufen, also ich würde gerne die Sockel kaufen. Habe ich mir einen Sprinter gemietet, bin nach Stade gefahren, habe alle Sockel gekauft, also das ist schon der Grundausrüstung. Und dann bin ich nochmal hier, danach bin ich zum Metro bei uns in Papperei gefahren, habe ich mir einen Hubwagen gekauft, weil ich muss die Sache dann von dieser Keller oder von dieser Räumlichkeit auf Palette stapeln und mit dieser Hubwagen durch die Labyrinth in diese Einkaufszentren da, bis ich in meine Fläche war. Das war so ungefähr 50 Meter entfernt. Und am 6.6.2015 war soweit, da habe ich meine Galerie dann eröffnet. Das war am Tag der Eppendorf-Landstraße Fest. Und ich war mir sicher, das wäre der beste Tag, diese Galerie zu eröffnen. Aber ich hatte davor nicht geprobt. Das war wie ein Theaterstück, ich hatte nicht geprobt. Ich hatte nur gesagt, heute ist Premiere und ich gehe auf die Bühne und das wird schon. Ich habe viele Leute eingeladen und ich habe gesagt, ab 12 Uhr kann jeder kommen. Und ich glaube, um 8 Uhr morgens war ich schon da, habe angefangen, meine Kunstwerke aus dieser kleinen Kabuffe zu sortieren. Alles in seinen Ställer hinzupacken und so gegen 12 Uhr kamen die erste Gäste und ich hatte nicht mal ein Drittel der Galerie eingepackt. Und ich hatte die Leute gebeten, noch mal ein bisschen über die Landstraße fest, noch mal ein bisschen spazieren zu gehen und ein bisschen später zu kommen. Gegen 15 Uhr war ich fertig. Und ich hatte ungefähr 6-7 Stunden gebraucht, bis ich wirklich die Galerie fertig war. Und dann habe ich keine Zeit zu überlegen. Ich hatte null Zeit zu überlegen. Dann kamen die Leute, die fanden das toll, weil aus dieser leeren Fläche auf einmal stand wirklich eine tolle Ausstellung dort. Dann gegen 18 Uhr waren die Leute weg und dann stand ich ganz allein da mit meiner Frau und meine knapp 6 Monate alte Tochter und dachte, was mache ich hier? Also da war ich wirklich ein bisschen, für eine Sekunde war ich verzweifelt. Ich dachte, wer soll das jetzt abbauen? Und dann habe ich angefangen, wieder alles abzubauen, so gegen Mitternacht, also wirklich 6 Stunden später und meine Frau die ganze Zeit mit meiner Tochter da, sie gestillt in eine kleine Ecke. Und so gegen 12 Uhr nachts war ich dann soweit fertig. Die Fläche stand wieder leer. Und dann haben wir die Kinderwagen genommen, sind wir Richtung Großborstel dann halbwegs zu Fuß gegangen, weil da fuhr kein Bus mehr. Und dann für eine Sekunde habe ich wirklich überlegt, was mache ich da? Aber ich hatte keine Zeit, lange zu hadeln. Dann 2 Tage später war ich wieder da. Und dann, ich wurde immer besser. Also von dieser ersten 6 Stunden, die ich das erste Mal gebraucht habe, ich wurde immer besser. Und dann habe ich irgendwann, ich glaube nach 2 Wochen, habe ich reduziert auf 3 Stunden. Also meine Zeit war immer 3 Stunden. 3 Stunden morgens Aufbau, 3 Stunden abends Abbauen. Und viele in Eppendorf dachten, dass ich wäre ein Verrückter oder ein Abenteuer, aber die wussten nicht meinen Hintergrund. Also ich hatte keine andere Möglichkeit, meine Geschäft damals zu realisieren. Ich hatte keine Möglichkeit, eine andere Räumlichkeit zu mieten. Das wäre unbezahlbar für mich. Und vor allem mit der Hintergrund, dass ich mit 5.000 Euro Startkapital meine Galerie gegründet habe. Die Bank war gegen eine Finanzierung, also sie hat nicht an dieses Konzept geglaubt. Ich glaube, der Einzige wirklich, die an dieses Konzept geglaubt haben, war ich. Außer mir war wirklich keiner da und ich dachte, naja, dann muss ich zusehen, wie ich das dann hier zeige, dass ich doch recht habe. Weil als ich bei meiner Bank war, waren 2 junge Mädels, die mich gefragt haben, hast du schon mit Kunst was gemacht haben? Ich muss alles verneinen. Ich hatte gesagt, nein, habe ich nicht. Hast du einen Businessplan? Habe ich nicht. Was hast du denn, haben die mich gefragt. Ich habe einen Bauchinstinkt. Und die meinte, ja, das bringt uns nicht weiter. So ein Bauchinstinkt, damit können wir nichts anfangen. Also sie bekommen kein Geld. Ich war 2 Tage wirklich ein bisschen verzweifelt. Ich hatte gesagt, verdammt nochmal, wieso glauben die Leute nur an jemanden, die ein Diplom hat und Kunst studiert hat? Wieso glauben sie nicht an jemanden, die wirklich Lust und wirklich eine Vision haben? Warum glauben die Leute nicht an jemanden, die vielleicht ein bisschen nur einen Bauchinstinkt haben? Und dann ich hatte mir gedacht, dann beweise ich diese Leute, dass ich das kann. Bis heute bin ich bei der Bank und inzwischen wissen die, dass mein Konzept funktioniert. Das ist jetzt inzwischen über 7 Jahren. Und von Eppendorf bin ich jetzt hier am Flughafen gelandet.
Der Flughafen hat ja einen großen Vorteil. Es kommen sehr, sehr viele Leute vorbei hier bei Ihnen. Hier ist die Ankunft im Terminal 2 und der Flughafen hat in den guten Jahren, also vor der Pandemie, 17 Millionen Passagiere abgefertigt. Die kommen an, die fliegen weg, die kommen, also es kommen viele bei Ihnen an der Galerie vorbei. Manche müssen warten. Warten auch auf Leute, die sie abholen. Macht sich das bemerkbar für Ihr Geschäft, dass so viele Leute hier vorbeikommen?
Ja, also der Zufall wollte wieder mit mir gut meinen und er war kein Kunde. Er hat mich immer in Eppendorf begrüßt. Er hat immer, auch ein Großbostler, er hat immer samstags bei den Biomarkt eingekauft. Und jedes Mal, als er samstags sein Auto in der Tiefgarage gepackt, muss er in meine Galerie gezwungenermaßen vorbeigehen. Hat immer von weit weg gewunkt. Und so ungefähr nach 6 Monaten kam er zu mir und sagt, Mensch, ich sehe Sie immer hier. Wie läuft denn hier? Weil ich sehe nie einen Kunde hier bei Ihnen. Wie ist das Leben denn hier? Und dann kamen wir ein bisschen ins Gespräch. Stell schnell heraus, dass wir viele Gemeinsamkeit hatten. Seine Stiefmutter kommt aus Brasilien und er hat ein Haus in Brasilien, ein Ferienhaus in Brasilien. Und dann schnell wurde eine Freundschaft zwischen dieser Interessenten, Kunde kann ich nicht sagen, weil er hat nie was bei mir gekauft. Und er hat viele mit dem Flughafen zu tun gehabt. Und er meint, pass auf, nach einiger Zeit, die wir uns kannten, er meint, pass auf, am Flughafen ist ein Leerstand und ich werde Werbung für dich machen, dass du deine Galerie im Flughafen irgendwann hast, weil hier hast du keine Zukunft. Und da war in dieser Tag, wo er meinte, da ist ein Leerstand, bin ich sofort hier am Flughafen. Ich hatte da wirklich alles liegen lassen, habe ich meinen kleinen Auto genommen, bin ich am Flughafen gekommen und stand vor dieser Leerstand, war alles mit Werbung verklebt. Und ich stand da und ich saß dieser Maß an Mensch, die ging. Also die ging, teilweise konnte ich nicht mal die Fläche sehen, weil so viel Mensch an mir vorbeiging. Ich war da eine halbe Stunde, ich habe gesagt, das möchte ich haben. Das wird meine Galerie hier sein. Und dann habe ich gesagt, ab jetzt, wo muss ich hier anmelden? Wer ist der Vermieter hier? Und ist das überhaupt bezahlbar, so eine Fläche hier? Und dann hat er einen Termin hier organisiert, also dieser Interessent, mit mir und mit den Verantwortlichen hier für diese Fläche. Und das war ein Déjà-vu, wie bei der Bank damals. Also wir haben gesagt, ja, was für ein Konzept wollen Sie hier bei uns? Weil wir haben schon hier viele kommen und gehen und nicht jeder kann hier überleben, weil es ist eine schwierige Lage hier am Flughafen. Also die Leute gehen hier schnell vorbei und also eine Apotheke funktioniert, ein Supermarkt funktioniert, ein Auto vermittelt, aber Kunst, also ich glaube nicht. Also die wollten mich schon abservieren. Ich hatte gesagt, nein, das wird funktioniert. Geben Sie mir eine Chance. Da war ich nicht so wie bei der Bank. Ich hatte gesagt, geben Sie mir eine Chance. Ich werde Sie beweisen, dass es funktioniert. Ich bitte Sie, geben Sie mir eine Chance. Ich baue meine Galerie innerhalb von 24 Stunden, werden wir eine Galerie haben. Und die haben das nicht geglaubt, dass ich innerhalb von 24 Stunden bauen. Ich wusste das, weil ich hatte immer innerhalb von 3 Stunden eine Galerie gebaut. Und dann haben sie mir gesagt, pass auf, wir geben Ihnen eine Chance. 2 Monate dürfen Sie hier bleiben. Aber dann ist Schluss, also weil dann brauchen wir die Fläche selber. Und dann nächsten Tag war die Galerie fertig. Ich hatte die ganze Nacht hier gearbeitet. Ich war ungefähr 8 Mal in Eppendorf mit meinem Kurier, Sache abgeholt, hier deponiert, auf die Stellen getan. Und dann nächsten Morgen habe ich die Herrschaft angerufen und gesagt, die Werbenfläche kann entfernt werden. Das kann alles frei gemacht werden. Und da war eine wunderschöne Galerie, wirklich die schönste Ausstellung, die ich jemals. Ich war so motiviert, ich wollte jeder zeigen, dass die Galerie wirklich die schönste ist. Und dann war alle da, hat gesagt, Donnerwetter, dass seine Galerie entstand. Und ich glaube, da habe ich Vertrauen gewonnen. Und dann war so, am ersten Tag, als ich geöffnet habe, ich habe so viel die reinkamen, die interessieren waren. Viele Visitenkarten schon am ersten Tag schon gesammelt. Und am Ende der ersten Monat habe ich genau die gleiche Umsatz wie der ganzes Jahr in Eppendorf. Also innerhalb von 1 Monat. Und ich dachte, naja, das ist vielleicht ein bisschen Glück. Aber das zweite Monat war genauso viel. Und so ging es weit. Und dann nach 2 Monaten hat der Flughafen gesagt, pass auf, wir verlängern deinen Vertrag noch um 4 Monate. Du darfst hier noch 4 Monate bleiben, insgesamt 6 Monate. Und ich dachte, besser kann mir nichts passieren. Nach 6 Monaten habe ich hier so viel Kundschaft, dann kann ich nach Eppendorf zurückgehen und dann mein Leben wird schon einfacher sein. Und dann nach 6 Monaten war soweit und ich konnte mir nicht mehr vorstellen, nach Eppendorf zu gehen. Also hier gehe ich nicht mehr weg. Und dann war der zweite Runde Verhandlung. Ne? Also nein, Morten, das war hier, der erste war nicht schwer, das zweite war schwierig, diese Verhandlung. Ich hatte gesagt, jetzt will ich hier bleiben. Der Flughafen hat gesagt, ja, wir würden uns auch wünschen, dass Sie hier bleiben, aber dann müssen wir über andere Konditionen sprechen, weil die Fläche brauchen wir werden für Sie eine andere Fläche besorgen, aber dann müssen Sie eine ganz normale Miete bezahlen. Und das war eine schwierige Zeit für mich, weil ich dachte, die 6 Monate lief wirklich sehr gut, aber wird das auch in Zukunft so sein? Ich habe nach wie vor keine Bank oder Eltern, die mir Geld leihen würde, wenn das hier nicht funktioniert. Ich muss alles auf eigene Risiko. Und da habe ich wirklich, also vom Tag, wo ich mich entschieden habe, bis ich den Vertrag unterschrieben habe für die neue Fläche, wo wir jetzt uns befinden, das waren 30 Tage, die vergangen sind. Und ich habe 30 Tage kaum geschlafen, weil da war die Verantwortung war für mich sehr groß. Und dann habe ich am Ende deshalb gesagt, es bleibt keine der Möglichkeit. Ich habe keine andere Möglichkeit. Ich gehe dieses Risiko ein. Und dann habe ich dieser Vertrag jetzt unterschrieben. Und als ich Fläche fertig war, habe ich alle meine Kunden eingeladen, habe gesagt, jetzt ist eine endgültige Fläche. Und alle kamen und ging's genau da, wo ich aufgehört habe, weiter. Und bis Corona kam, war mein Umsatz beständig immer identisch. Und anscheinend ist ein bisschen Glück dabei, aber auch diese Visualisierung, diese Glauben an dieses Konzept und ich glaube, eine Mischung aus alles hat mir hier geholfen, dass ich hier jetzt inzwischen, 6 Jahre bin ich jetzt inzwischen hier und trotz Corona bin ich immer noch da und das ist eine Erfüllung, was ich hier habe.
Jetzt sind Sie 45 Jahre, haben eine erfolgreiche Galerie und haben mit 45 Jahren beschlossen, ein Buch zu schreiben. Das Buch heißt No Risk, No Chance. Die Biografie eines mutigen Optimisten. Und wenn man so durch das Buch durchblättert, wenn man es liest, dann merkt man, es strahlt diesen Optimismus aus, der ihr Leben durchweg bestimmt hat. Wem haben Sie dieses Buch gewidmet?
Meine Tochter.
Ihre Tochter?
Ja.
Warum?
Ja, das ist der wichtigste Mensch in meinem Leben. Also ich hatte, ja.
Wie alt ist sie jetzt?
Die wird jetzt am 1. April 8.
Acht?
Ja.
Und wenn sie dann irgendwann später mal nachliest, dann wird sie sich wundern, was ihr Vater für einen Weg gemacht hat.
Ja, ich hoffe, das ist genau der Sinn der Sache. Nicht nur meine Tochter, sondern auch andere Menschen. Das war wirklich meine Absicht oder ist meine Absicht, an der Mensch zu zeigen, dass man kann vieles erreichen, aber man muss auch da viel riskieren. Ich habe vieles riskieren in meinem Leben und habe nie Angst. Ich habe nie Angst vor Risiko, weil ich sehe immer die Chance. Und deswegen heißt dieser Titel No Risk, No Chance. Weil zuerst kommt das Risiko. Aber dann dahinter kommt die Chance. Aber wenn man Angst vor das Risiko hat, dann wird man nie erfahren, ob es Chance gibt. Und das ist genau mein Ziel, dass meine Tochter meine Geschichte irgendwann kennenlernen, weil wir Eltern denken immer, wir erzählen irgendwann alles über uns. Aber vielleicht vergessen wir vieles, die wir unser Kind erzählen wollen. Und ich glaube, hier ist wirklich alles, was meine Tochter über mich, das ist mein Leben, stehen hier auf 240er Seite. Das wird sie irgendwann vielleicht stolz auf mich sein oder vielleicht zumindest mich kennenlernen. Momentan ist es witzig, weil abends sie liebt, wenn meine Frau liest, damit sie einschlafen. Noch vor kurzem war Harry Potter. Sie konnte wirklich, ich glaube, die haben da mehrere Bücher hintereinander, ohne Pause. Und dann kommt der Papa nach Hause mit seinem eigenen Buch. Er hat gesagt, möchtest du, dass Mama das Buch jetzt abends liest? Ja, gerne. Machen wir das. Nach einem Kapitel hat er, wie finden Sie, langweilig. Aber das ist meiner Ansicht nach, das ist das beste Buch für meine Tochter, weil das für sie als Kind ist so langweilig, weil die Geschichte für sie interessiert sie noch nicht, aber sie schläft sofort ein. Das ist das beste Buch, damit sie schläft.
Wir haben ja die Gelegenheit, bei der Mitgliederversammlung im Kommunalverein am 9. März um 19.30 Uhr in der Kirche St. Peter noch mehr aus Ihrem Leben zu erfahren. Und ich freue mich schon sehr, dass wir uns dort wiedersehen. Ich sage erstmal herzlichen Dank für diesen Besuch hier bei Ihnen in der Galerie, dass wir Sie interviewen durften. Danke.
Ich habe zu danken, Herr Schröder. Ich finde das wirklich ein tolles Sache, was Sie da machen für unser Stadtteil mit dem Borsler Boot. Also vielen, vielen Dank an Sie und ich freue mich auf diese Termin und Wir kannten uns noch vor ein paar Tagen persönlich noch nicht und ich muss wirklich sagen, das ist so, Sie sind so eine tolle Person, eine angenehme Person, das macht wirklich Spaß mit Ihnen zu reden. Vielen Dank, wirklich vielen Dank.
Ich habe zu danken, danke.
Vielen Dank.
Diese Folge wurde präsentiert von Auf Wellenlänge. www.aufwellenlänge.de